ARD Sounds.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Der Podcast mit dem Neuesten aus der Region.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Christoph Kober. Willkommen. Selten dürften sich 26, 27 Grad so erfrischend angefühlt haben wie heute. Die brütende Hitze am Wochenende war schon eine Herausforderung. Der Körper matt, der Geist eher matschig. Wie die Menschen in Brandenburg damit umgegangen sind, unsere Reporterin Magdalena Bienert hat nachgefragt.
Das Dörfchen Koschen an der Neiße holt den bundesweiten Hitzerekord. 41,7 Grad. Ortsvorsteherin Birgit Rath.
Sie müssen sich vorstellen, das ist ein kleines Dorf mit Eigenheimen. Und deswegen hat das auch den Charakter gehabt, wie in so einer Westernstadt ausgestorben. Jeder hat sich verzogen, jeder hatte die Jalousien runter und hat versucht, die Hitze auszusperren.
Auch im Rest des Landes nicht viel los. Viele Straßenfeste, Sommerkonzerte und Sportveranstaltungen abgesagt.
Ja, einfach drin geblieben und geschillt.
Also das Wochenende war eigentlich furchtbar, wa? Zum Arbeiten oder so ging gar nicht.
Manch einer konnte es sich allerdings nicht aussuchen und musste trotz der mediterranen Hitze schuften. Besonders für die Feuerwehren waren es herausfordernde Tage. Unfälle wegen aufgeplatztem Straßenbelag, Unwetter am Samstag und einem dreitägigen Waldbrand in Potsdam-Mittelmark. Daniel Brose vom Landesfeuerwehrverband.
Gerade auch für die Einsatzkräfte ist es bei diesen hohen Temperaturen schwierig, sozusagen genügend Kraft zu haben und auch Ausdauer zu haben. Und ich kann es immer nur beschreiben, ziehen Sie Ihren Skianzug an und setzen Sie das Auto, fahren einen Block und sprengen mal Ihren Rasen. Dann weiß man ganz genau, was die Einsatzkräfte leisten müssen. Und das bei diesen Temperaturen um die 40 Grad, das ist Hochleistung, was der Körper bei den Einsatzkräften leisten muss.
Auch in den Rettungsstellen gab es mehr zu tun als sonst. Über 30 Patienten, davon 8 Kinder, wurden in der Notaufnahme des Ernst-von-Bergmann-Klinikums in Potsdam behandelt. Oberarzt Bernhard Fleischer.
Es brauchte einige Anstrengungen, und zwar von technischer Seite, um hier unsere Kühlanlagen und Kühlaggregate am Laufen zu halten, aber auch von pflegerischer Seite, denn wir hatten erwartungsgemäß erhöhte Patientenzahlen, die hitzeassoziiert zu uns gekommen sind.
Für heute aber heißt es erstmal aufatmen.
Jetzt ist es perfekt. Der Wind ist da, ist hervorragend.
Das findet dieser Brandenburger im Beitrag von Reporterin Magdalena Bienert. Wir bleiben draußen. Es ist ein Meilenstein für das Lausitzer Seenland. Der Bergbausanierer LMBV hat 3 weitere Kanäle für den Schiffsverkehr freigegeben. Damit entsteht Europas größter künstlicher Seenverbund. Aus Geierswalder, Partwitzer, Senftenberger, Großräschener und Sedlitzer See. Und genau dort, am Sedlitzer See, wurde heute Eröffnung gefeiert. RBB-Reporter Markus Roder war dabei.
In der Halle, die sonst das Zuhause des LMBV-Sanierungsschiffes Clara ist, verfolgen hunderte geladene Gäste den symbolischen Akt. Die Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Lausitzer Seenland, Katrin Winkler, schlägt eine Glocke, die sie aus den Händen von LMBV-Geschäftsführer Thorsten Safarik entgegengenommen hat.
Wir haben es geschafft, nach 30 Jahren gemeinsamer Arbeit mit den kommunalen Vertretern eine blühende Landschaft herzustellen, ein neues Paradies auf Erden, wo die Menschen sehen, wenn man zusammenhält, wenn man gemeinsam arbeitet, kann man was schaffen.
Gemeinsamkeit demonstrieren direkt vor der Bühne auch die Ministerpräsidenten von Brandenburg und Sachsen, Dietmar Woidke und Michael Kretschmer. Die beiden Landeschefs haben kurz zuvor noch mehr Symbolik geliefert. Sie sind in Boote gestiegen. Kretschmer auf der sächsischen Seite des neuen Seenverbundes in Geierswalde, Woidke am Hafen in Großräschen. Beide haben sich dann auf dem Sedlitzer See getroffen, dem Herzstück des neuen Seenverbundes. Für Woidke, der am Rand einer Tagebaugrube aufgewachsen ist, ein besonderer Moment.
2007 war hier noch eine große Wüste zu sehen. Da gab es noch Wanderungen durch den stillgelegten Tagebau. Und heute sehen wir hier nicht nur eine Wasserlandschaft, sondern wir sehen ein attraktives Seengebiet, das mittlerweile auch für Bootsfahrer miteinander verbunden worden ist. Und das ist ein Riesenfortschritt, weil es die Attraktivität der Region insgesamt erhöht.
Bei aller Freude über die Freigabe, am Ziel ist das Lausitzer Seenland noch lange nicht. Auf dem Weg zur echten Tourismusregion wartet noch viel Arbeit, sagt die Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Lausitzer Seenland, Katrin Winkler.
Na, das Interessante ist ja jetzt, hat die öffentliche Hand hat die Arbeit gemacht und jetzt muss die private nachziehen. Die Investitionen müssen jetzt kommen. So ähnlich wie es wir 2013 hatten, als ja der Koschenkanal und der Stadthafen an den Markt gingen. Danach ging es dann los, dass private Investoren losgelegt haben. Und dieses Glockenläuten soll ja auch ein Zeichen für die Investoren sein. kommt vorbei. Hier lohnt es sich zu investieren und hier macht es noch ganz viel Spaß, was zu entwickeln.
Jetzt ist es aber erstmal an den Menschen, den neuen Seenverbund in Besitz zu nehmen. Der Tourismusverband hat die Fünf-Seen-Challenge ausgerufen. Heute Nachmittag soll die Frage beantwortet werden, an welchem See stürzen sich die meisten Badenden ins Wasser.
Wir haben unseren Urlaub um einen Tag verlängert, um einfach daran teilzunehmen, weil ich es einfach großartig finde, was aus dem alten See und aus den vielen Tagebauen hier geworden ist.
Wir haben das miterlebt. Von Anfang an, als ich hier drin noch gearbeitet habe, als Kumpel.
Wir sind ein bisschen die Haarspitze motiviert. Wir haben versucht, so viele Köpfe wie möglich mitzubringen, um uns mit den Badekappen, wie eben genannt, zu bewaffnen. Und versuchen natürlich hier als Nummer eins vom Platz zu gehen.
Gute Chancen zu gewinnen hat der Senftenberger See. Für die Challenge am Strand Großkoschen haben sich rund 1500 Menschen angemeldet.
Markus Roder war das über die Feierlichkeiten zum Fünf-Seen-Verband. Die vier Görlitzer Brücken beginnen an der Elsenstraße in Berlin-Treptow und führen über den Landwehrkanal bis in den Görlitzer Park in Kreuzberg. Sie sind bei Fußgängern und Radfahrern beliebt als grün bewachsene Verbindung von Ost nach West. Doch am Mittwoch wird diese Verbindung gekappt. Die Deutsche Bahn sperrt die Brücken auf unbestimmte Zeit. Sie seien zu marode, heißt es als Begründung. RBB24-Reporter Hans Gerbot über die Stimmung im Kiez.
Gleich an der ersten Brücke hängt ein kleines Hinweisschild der Deutschen Bahn. Sperrung am 1. Juli steht da. Darüber klebt ein Sticker: Diese Brücke hält. Versprochen. Ein paar Schritte weiter hängen Protesttransparente gegen die Sperrung. Anwohnerin Vera, die gerade aus dem Görlitzer Park rübergekommen ist, erwischt es trotzdem kalt, dass sie den Weg nicht mehr nutzen kann.
Ach, das finde ich ja ganz schlimm. Wie soll man denn dann hier rüberkommen, wenn da keine Brücke ist? Also da muss man ja, keine Ahnung, über die Schlesische Straßenbrücke oder so. Das finde ich sehr schade.
Auch ein älterer Herr, der mit seinem Hund hier lang spaziert, hat eine klare Meinung dazu.
Scheiße. Was anderes als dieses Fäkalwort fällt mir dann nicht für ein.
Er hofft, dass die Brücken schnellstmöglich saniert werden und diese grüne Verbindung zwischen Kreuzberg und Alt-Treptow nicht dauerhaft gekappt ist.
Ansonsten ist es ja quasi wieder wie eine neue Mauer, dass die Ossis nicht in Westen können.
Ganz so schlimm ist es nicht. Eine andere Brücke einige Meter weiter verbindet Alt-Treptow und Kreuzberg über den Landwehrkanal. Aber auch Treptow-Köpenicks-Bezirksstadträtin für Straßen und Grünflächen, Claudia Leistner, hofft auf schnelle Lösungen.
Es muss auch schnell gehen, denn das ist wirklich eine wichtige Verbindung. Das heißt, es muss sehr schnell geklärt werden, wie hoch ist der Schaden, wie groß ist der Schaden.
Das zu klären liegt jetzt erstmal bei der Deutschen Bahn. Aber wer ist eigentlich schuld an dem jahrzehntelangen Verfall der Brücken? Die Deutsche Bahn zeigt mit dem Finger auf den Bezirk Treptow-Köpenick. Seit 1993 ist der Bezirk Mieter der Brücken. Und als solcher hätte er nicht Sand und Kies ausstreuen sollen. Das habe die Entwässerung behindert und Rost begünstigt. Bezirksstadträtin Claudia Leistner sagt, es stimmt, dass der Bezirk den Weg 1995 angelegt hat.
Allerdings ist seit 1999 die Unterhaltung bei der Deutschen Bahn. Also deswegen ist es schon für uns sehr verwunderlich, solche Aussagen zu hören. Denn seit mindestens 26 Jahren ist die Deutsche Bahn dafür verantwortlich, sich um die Unterhaltung und Erneuerung dieser Brücken zu kümmern.
Das stimme zwar, lässt die Bahn in einem Statement wissen, aber für Investitionen in die Wege sei man nicht verantwortlich. Wer jetzt was bezahlt und wer in Zukunft für Brücken und Bahndamm verantwortlich sein soll, das verhandeln Deutsche Bahn und der Senat gerade. Solange verhandelt wird, wird aber nicht saniert. Hoffnung, dass es damit schnell gehen könnte, hat an den Brücken heute keiner.
Ich bin nicht verwöhnt von Baustellen in Berlin, also ich warte auch ein Jahr.
Wenn das mal reicht, denn noch ist nicht mal klar, wie schlimm die Schäden an den Brücken sind.
Informationen waren das von unserem Reporter Hans Gerbot. Zuletzt war es stiller geworden um die Berliner Großprojekte Siemens Stadt Square und Siemens Bahn. Nun gibt's aber Neuigkeiten. Im neuen Quartier, das auf dem Siemens-Werksgelände in Berlin-Spandau entstehen soll, wurde Richtfest gefeiert. Und bei der Siemens-Bahn beginnen nun tatsächlich die Bauarbeiten. Sebastian Schöbel aus der Redaktion RBB24 Landespolitik war für uns auf dem Baufeld dabei.
An klangvollen Namen hat es beim neuen Stadtquartier auf dem Siemens-Werksgelände zwar nie gemangelt, Siemens-Vorstand Cedric Neike hat sich trotzdem einen weiteren ausgedacht.
Es ist einfach eine Macherstadt.
Weil hier in der Siemens-Stadt Square, wie das Projekt offiziell heißt, die Macher und sicherlich auch Macherinnen an der Zukunft arbeiten sollen. Und zwar in einem neuen 60-Meter-Hochhaus, für das nun Richtfest gefeiert wurde. Wer hier einzieht, steht laut Neike auch schon fest.
Die Experten und Expertinnen werden in 5 Bereichen aktiv sein: Mobilität, industrielle Software, Elektrifizierung, Automatisierung und natürlich auch Forschung.
Dazu sollen Räume für Start-ups und Forschung auch durch Berliner Unis geschaffen werden. 2028 soll das Hochhaus endgültig fertig sein. Gleich nebenan soll es noch schneller gehen. Anfang 2027 will Siemens das allererste Gebäude der Siemensstadt Square eröffnen, das sogenannte Atrium, die neue Konzernzentrale von Siemens in Berlin. Beide Gebäude zusammen werden den Eingangsbereich zur Siemensstadt Square bilden. Ein kompletter Stadtteil mit 3.750 Wohnungen, einer Grundschule, Kitas, Gewerbe, Gastronomie und mittendrin modernste Industrieproduktion, Forschung und Entwicklung. Nicht nur von Siemens. Die Energieversorgung soll klimaneutral sein, mit einem eigenen Nahversorgungsnetz und Europas größtem Abwasser-Wärmetauscher. Fertig sein soll das gesamte Quartier Mitte der 2030er Jahre. Dass schon deutlich früher, 2029, die alte Siemensbahn wieder rollt, hat die Bahn versprochen und legt nun los, so der Konzernbevollmächtigte für Berlin, Alexander Kaczmarek.
Wir wollen ja das Viadukt erhalten und sanieren und deswegen fangen wir jetzt mit einem Feld an, um zu probieren, wie sind die Techniken, wie kann das aussehen und erwarten uns da vielleicht doch noch Überraschungen, was wir nicht hoffen.
Dafür soll noch in diesem Jahr ein Abschnitt des denkmalgeschützten Stahlviadukts eingehaust, mit Strahlern gereinigt, dann geprüft, repariert und mit einem speziellen Farbton gestrichen werden, der dem historischen Original möglichst nahe kommt. Und der natürlich auch einen knackigen Namen bekommen hat.
Spandauer Blau.
So Bahnmanager Kaczmarek. Wie dieses Blau aussieht, sollen die Berlinerinnen und Berliner dann in ein paar Monaten erstmals zu sehen bekommen, wenn die ersten Viaduktabschnitte fertig sind.
Soweit Landespolitik-Reporter Sebastian Schöbel. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Christoph Kober.
Sie haben Lust auf geheime True-Crime-Fälle? Dann ist der Podcast Dark Matters genau das Richtige. Es geht um Verrat, Tarnung und Mord. Eva-Maria Lemke taucht mit Ihnen tief ein in die Welt der Geheimdienste. Alle 4 Staffeln finden Sie zum Beispiel in der ARD Sounds App.